Die Belagerten in Antiochia warteten bereits seit einigen Wochen verzweifelt auf die versprochene Verstärkung aus Mosul. Die Belagerung hielt beinahe schon seit einem Jahr an und sie waren wirklich sehr knapp am Aufgeben. Immer wieder blickten sie in die Richtung des Horizonts und beobachteten und suchten nach Bewegung. Am 2. Juni in der Früh 1098 machte sich dann auch noch Bewegung im fränkischen Lager bemerkbar. Die Zelte wurden gepackt und die Kolonne zog Richtung Nordosten. Die Emire der Stadt waren sich einig. Kabuka, der Herr von Mosul, und seine Armee mussten schon sehr nahe sein und Erleichterung brachte sich in der Stadt breit. Die Reserven waren, wie gesagt, beinahe komplett aufgebraucht. Die ständigen Angriffe und die Furcht vor den Franken hatten die Belagerten komplett geistig und körperlich ermüdet. Yagisian, der Herr von Antiochia, konnte zum ersten Mal seit Anfang der Belagerung vor einem Jahr richtig schlafen. Oder doch nicht? In den frühen Morgenstunden am Tag darauf, bevor es noch hell wurde, geschah das Undenkliche. Verrat von Seiten einer der Wachen. Ein einberufener Waffenschmied, der verantwortlich für die Bewachung der Türme war, hatte im Geheimen einen ganzen Plan mit den Franken ausgeheckt. Er würde für sie eine Leiter vom Fenster raus runterlassen, einem Fenster von einem Turm. Ich lasse Ibn al-Athir berichten, ein Chroniker, der darüber schreibt. Nachdem die Franken mit dem heimtückischen Waffenschmied übereingekommen waren, kletterten sie zu dem kleinen Fenster hinauf, öffneten es, befestigten weitere Seile und ließen mehr als 500 Mann einsteigen. Bei Tagesanbruch, als die Verteidiger von der langen Nachtwache noch völlig erschöpft waren, ließen sie die Trompeten erschallen. Yagisian fragte, was das zu bedeuten habe. Man antwortete ihm, dass der Trompetenklang von der Zitadelle komme, die wohl eingenommen sein müsse. Nun, den Stadtherrn erfasste eigentlich die Panik. Er weinte und fluchte, stieg auf sein schnellstes Pferd und ritt mit seinen 30 besten Männern raus aus der Stadt und versuchte eben zu fliehen. Unterwegs angeblich fiel er bewusstlos um vor Trauer. Seine Leute warteten nicht, ob er wieder aufstehen würde, sondern ritten einfach weiter. Ein armenischer Köhler angeblich, der ihn dann auch noch erkannt hatte, als er am Boden lag, hieb ihm beinhart den Kopf ab und brachte diesen sogar den Franken für das Geld drauf. So hart sein Ende vielleicht klingt, war es nichts im Vergleich zur Tragödie, welche Antiochia befiel, als die Franken schlussendlich einfielen. Laut mehreren Quellen, islamischen wie auch christlichen, war das Massaker wahllos. Alles, was sich bewegte, wurde niedergemetzelt. Christen, Moslems, Juden, Frauen, Alte, Kinder, es war egal wer, sie wurden einfach alle massakriert. Die Straßen waren mit Leichen übersät und die Schreie der Besterbenden hallte den ganzen Tag lang durch die Stadt. Die Belagerung von Antiochia, beziehungsweise die Eroberung von Antiochia im Jahr 1098, war ein entscheidendes Ereignis in der Geschichte der Kreuzzüge, aber auch ein traumatisches Ereignis für die muslimische Bevölkerung der Stadt. Aus muslimischer Sicht war die Belagerung eine brutale Invasion, bei der tausende unschuldiger Menschen abgeschlachtet wurden. Antiochia war eine wichtige muslimische Hochburg in der Region, die seit Jahrhunderten unter muslimischer Kontrolle stand. Die Belagerung von Antiochia war ein brutaler und ungerechtigter Angriff auf das Volk der Araber und dessen Lebensweise. Ich werde ziemlich sicher noch in einer späteren Folge etwas genauer darauf eingehen, was für Implikationen der erste Kreuzzug hatte. Nicht nur aus einer religiösen Perspektive, sondern eben auch aus einer politischen, wirtschaftlichen Perspektive. Das ganze Vorhaben nämlich war mehr als ein "Wir müssen Jerusalem von den Ketzern befreien". So wie alles eigentlich in der Geschichte der Menschheit, war es politisch, wirtschaftlich begründet, warum etwas getan wurde. Wie dem auch sei, trotz des Grauens der Belagerung waren die Muslime von Antiochia nicht besiegt. Sie leisteten weiterhin Widerstand gegen die Kreuzfahrer und kämpften für ihre Freiheit und ihr Land. Einige wenige konnten sich noch retten, indem sie in die Zitadelle flohen, der einzige Ort, der nicht eingenommen wurde und weiterhin vom tapferen Schems, dem Sohn des ehemaligen Stadtherrn, der geköpft wurde, gehalten wurde. Es war derselbe Mann, der den Atabek von Mosul um Hilfe angefleht hatte. Er hatte schon davor sein Leben riskiert, um aus der Belagerung auszubrechen, um die umliegenden Herren zu bitten, Antiochia zu befreien bzw. zu Hilfe zu eilen. Die Verteidiger waren sehr gut verschanzt. Die Zitadelle war stark und zusätzlich erneuert worden und mit Vorräten randvoll gefüllt. Schams war, wie gesagt, vorbereitet. Sogar Bohemund, der Anführer der Franken, wurde bei einem Angriff von Schams persönlich angeblich verletzt. Dieser Bohemund versuchte nun durch diplomatische Wege Schams zum Ergeben bringen. Und zwar, er versprach ihm freies Geleit für ihn und allen anderen in der Zitadelle. Hauptsache, sie geben ihm die Zitadelle kampflos über. Aber Schams lehnte stolz ab. Er wusste nämlich, dass die Franken die Zitadelle nicht einnehmen konnten, solange er und die Verteidiger drinnen waren. Und er wusste auch, dass die Franken kaum noch Zeit hatten. Nicht mit dem Heer des Atabeks in ihrem Rücken. Er wusste nämlich, dass es nur eine Frage der Zeit war, bevor das Heer von Mosul auftauchen würde und die Franken sich um ein viel größeres Problem als die Zitadelle kümmern mussten. Und er hatte ziemlich recht. Nämlich 3 Tage nach der Einnahme der Stadt umsingelte ein muslimisches Heer nun die Stadt selbst und sperrte die Kreuzritter komplett von außen ab. Schams war außer sich vor Freude. Rettung war gekommen, Hilfe war da, Ablöse war da, die Stadt war gerettet. Sofort wurde er zu Kabuka geführt und unterwegs hörte er von den verschiedenen Emiren alle möglichen Informationen und zog alles auf sich auf. Was er raushörte, war ziemlich negativ. Das Heer war nämlich ein zerbrechliches Gestell. Jeder Emir in der Armee war kurz davor, eigentlich dem Atabek in den Rücken zu fallen. Verrat war überall zu hören. Es wurde die Verachtung gegenüber dem Atabek nicht einmal versteckt. Es war eine sehr, sehr schlechte Lage. Seine Hoffnung sank noch mehr, als er vorm Atabek stand und diese eben das Kommando über die Zitadelle abgenommen hatte, ohne Begründung. Obwohl Schams sich so gut gehalten hatte und so gut gegen die Kreuzritter standhalten konnte. Trotzdem gab er nicht auf. Er versuchte dennoch, die Kohärenz in der Armee wieder aufzubauen. Er versuchte, ein paar Emire um sich aufzusammeln und eine Art stabile Front zu bilden. Nämlich eine Sache gab ihm weiterhin Hoffnung, und zwar die Lage der Franken selbst. Seit 12 Tagen hatten sie nichts mehr Richtiges zu essen. Sie hatten schon begonnen, ihre Packesel und teilweise ihre Pferde zu schlachten und diese zu essen. Sie kochten Blätter und Gräser, die sie fanden. Und es war eine unglaublich schlechte Stimmung im Lager der Kreuzritter. Bohemund wusste, dass er bald gezwungen war, die Stadt wieder aufzugeben, die er so hart erkämpft hatte. Und er wusste, dass ihm absolut keine Gnade gewährt werden wird. Besonders nicht nach diesem Massaker, das er veranstaltet hatte. Was anschließend geschah, nannten die christlichen Chroniker oft ein Wunder. Ibn al-Athir war da etwas pragmatischer. Er berichtet: Bei den Franken war der Führer Bohemund. Aber es gab da auch einen Mönch, der äußerst listig war und ihnen versicherte, dass die Lanze des Messias, Friede sei mit ihm, im Kusyan, einem der großen Gebäude in Antiochia, vergraben sei. Er sagte zu ihnen: Wenn ihr sie findet, werdet ihr siegen. Wenn nicht, so ist es euer sicherer Tod. Zuvor hatte er eine Lanze unter dem Kusyan vergraben und alle Spuren säuberlich verwischt. Er befahl ihnen, 3 Tage lang zu fasten und Buße zu tun. Am 4. Tag ließ er mit ihren Knappen und Knechten das Gebäude betreten. Es wurde überall gegraben und die Lanze gefunden. Da rief der Mönch: Freut euch, nun ist euch der Sieg gewiss. Interessante Geschichte, oder? Dieser Mönch namens Peter hatte aber natürlich eine andere Geschichte erzählt, und zwar, er hatte gesagt, dass ihm der heilige Apostel Andreas 3-mal im Traum erschienen ist und ihm verraten hatte, dass diese Lanze eben dort vergraben war. Das ist die Lanze eben, mit der Jesus Christus am Kreuz gestochen wurde. Interessanterweise wurde dieser Mönch dann einige Monate später von der Kirche selbst befragt, mit einer Feuerprobe. Und diese überlebte er natürlich nicht. Ja, Sachen gibt's. Aber Was am nächsten Tag geschah, endete die Geschichte für immer. Und es ist eigentlich ziemlich unglaublich, dass das überhaupt möglich gewesen ist. Die letzten Ritter und Soldaten der Franken kamen entschlossen und grimmig aus der Stadt raus und stellten sich zur Schlacht auf. Und zwar langsam, langsam. Sie nahmen sich Zeit, sie waren sehr diszipliniert, sie gingen in Gruppen raus, sie bezogen ihre Stellung und Bohemund war vorbereitet. Er wusste nämlich, dass bei dieser einen Schlacht alles entschlossen wurde. Entweder sie würden gewinnen und ausbrechen können und sie würden das muslimische Heer vertreiben können, oder es wäre ihr aller Tod. Im Lager des Atabeks kam es auch zur Bewegung daraufhin. Dukak, Emir von Damaskus, war einer der ersten Emire, der sich bewegte. Und zwar, er zog einfach mit seinem Heer ab. Ohne irgendwas zu sagen, ohne irgendwas zu tun, ohne dass auch der Kampf angefangen hatte, packte Emir seine Sachen und zog mit seinen Soldaten ab. Und weitere folgten ihm natürlich auch. Und als das geschah und die Soldaten im islamischen Heer das sahen, dass so viele gingen, beziehungsweise für sie sah das aus, als würden sie alle fliehen, brach komplett die Panik aus und alle liefen einfach nur noch davon. Unser Chroniker Ibn al-Athir schreibt sogar: Ohne auch nur einen Schwertstreich oder Lanzenstich geführt oder einen Pfeil abgeschossen zu haben, war die Schlacht vorbei. Die Franken ihrerseits glaubten an eine List, da doch gar kein Kampf stattgefunden hatte, der eine solche Flucht rechtfertigen konnte. Daher unterließen sie es lieber, die Muslime zu verfolgen. Also wie ihr seht, sogar er ist sehr verwundert und die Franken erst recht. Also die Franken blieben noch einige Zeit in dieser Stellung und warteten es kurz mal ab, was passieren würde. Der Atabek sah sich natürlich gezwungen, selber auch zu fliehen, da die meisten Emire schon geflohen waren. Er kehrte demütig aus der Belagerung nach Mosul zurück und Antiochia blieb in den Händen der Franken. Nicht nur das. Das Lager der Muslims war voll an Beute und Vorräten, die einfach liegen gelassen worden sind. Und an denen sich eben die Franken glücklich bedienten. Der Trost der Armee, nicht im Bild, was eigentlich passiert ist. Das heißt, diese ganze zivile Bevölkerung, die mit dem islamischen Heer mitgekommen ist, wurde von den Franken eingeholt und erbarmungslos gemordet. Auch die Zitadelle schlussendlich unter Schams ergab sich. Soweit ich weiß, ich konnte es nicht genau herausfinden, aber soweit ich weiß, unter dem freien Geleit. Antiochia war nun unter der grausamen fränkischen Herrschaft. Und für die Bevölkerung, teils auch für die große christliche Bevölkerung, die dort lebte, die sich gedacht hat, dass es nicht so schlimm sein konnte, war es eines der grauenhaftesten Erlebnisse überhaupt. Ihre eigenen Leute, so gesehen, massakrierten sie, bestahlen sie, raubten, vergewaltigten, alle schrecklichen Sachen auf einmal. Also, nicht nur, dass die Franken es geschafft hatten, eine der größten und stärksten Städte Syriens zu erobern. Sie hatten es auch geschafft, ihre größte Bedrohung zu besiegen, den Herrn von Mosul, den Atabek. Was aber auch etwas ganz anderes gleichzeitig bedeutete. Es gab kein großes Hindernis mehr zwischen den fränkischen Kreuzfahrern und ihrem Ziel, Jerusalem. Für sie war der Weg komplett offen.